dem Radio 1 Studio in Babylon. Schichtwechsel. Die Roboter übernehmen. Der Radio 1 Talk zur Zukunft der Arbeit. Mit Katja Weber.
Schönen guten Abend wünsche ich. Hinter uns liegt eine arbeitsreiche Woche. Wir haben uns auf Radio 1 im Rahmen der ARD-Themenwoche zur Zukunft der Arbeit jeden Tag an einen Aspekt dieser Zukunft der Arbeit oder Arbeit der Zukunft rangerobbt und wollen uns heute Abend zum Abschluss dann den dicksten Brocken noch mal Länge mal Breite vornehmen. Die Frage nämlich nach der künstlichen Intelligenz und damit verbunden die Frage, hat unsere Arbeit überhaupt Zukunft? Wenn ja, welche? Übernehmen Tatsache die Maschinen die künstlichen Intelligenz? Nächstens. Und ja, falls ja, was machen wir denn dann? Was bleibt für uns zu tun? Das bespreche ich in der nächsten Stunde mit geballter menschlicher Intelligenz, nämlich mit Professor Ayat Al-Ani, seines Zeichens Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschaftler. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mit der Strategieberaterin Laura Krause vom Think Tank D64. Dieser Think Tank hat sich dem Thema Digitalisierung im Großen und Ganzen verschrieben. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und mit dem Kulturwissenschaftler Mats Pankow von der Zentralen Intelligenzagentur in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Pankow.
Hallo.
Und wir haben zu Gast den Arbeits- und Organisationspsychologen Heiko Sill. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Das ist der Mann, der lange Zeit auf Radio 1 die Psychologie einzelner Politiker erläutert hat in der Rubrik Politik auf der Couch. Hallo Heiko.
Hallo, schönen guten Abend, Katja Weber.
Bevor wir dann hier gleich richtig loslegen, in unserem Studio im Babylon mit am Rosa-Luxemburg-Platz vielleicht eine Blitzrunde erstmal, um zu gucken, wer steht denn wo. Also die Frage, gibt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überhaupt noch Arbeit? Also ich versuche mich mal in der Definition von Arbeit. Definierte Aufgaben, die bearbeitet und erledigt werden und auch bezahlt. Professor Al-Ani, gibt es das dann noch?
Es wird sie geben.
Es wird sie geben. Laura Krause.
Es wird sie geben, aber sie werden anders sein.
Okay, welche Ergänzungen haben Sie, Mats Pankow?
Es wird sie geben, die Frage ist, wie wir sie organisieren.
Und sie wird anders sein?
Es wird ähnliche Arbeit sein wie heute, aber ich glaube hauptsächlich im kulturellen und sozialen Bereich. Und da ist die Frage, wer finanziert das, wenn nicht die Wirtschaft?
Okay, ich habe ja um Antworten gebeten, Heiko, kriege jetzt schon eine Menge Fragen. Wie beantwortest du die Frage? Gibt es noch Arbeit? Haben wir noch was zu tun? Werden wir dafür bezahlt?
Ja, hoffentlich doch. Also ich denke fest, dass wir in 10 Jahren immer noch die Arbeit als dasjenige erkennen, was eines der erfüllendsten Dinge in unserem Leben sein kann.
Mhm. Nehme ich das als ein Ja?
Genau.
Okay, also schon mal Daumen hoch. Wir haben noch sowas wie Arbeit. Was das dann im Detail ist, besprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Vielen Dank bis hier. Die frohe Kunde haben Sie vielleicht vorhin schon vernommen. Wir werden noch Arbeit haben. Also ich gehe davon aus, viele von Ihnen stimmt das zuversichtlich. Vielleicht ist es für den einen oder anderen doch auch eine Enttäuschung oder beängstigend. Wir sprechen heute Abend hier im Radio 1 Zukunftstalk über künstliche Intelligenz, Robotik. Da geht's schon los. Wer meint was? Reden wir von Digitalisierung im Großen und Ganzen. Kaprizieren wir uns auf eins. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Computer und Roboter bauen Autos. Das kennen wir, damit sind wir jetzt soweit okay. Sie diagnostizieren aber mittlerweile auch schon Leiden, erstellen Nachrichtentexte, bedrohen also direkt Kolleginnen und Kollegen von mir. Das kennen wir noch nicht so. Und dann sieht's ja gerade auch so aus, als könnte künstliche Intelligenz, KI, bald sehr, sehr, sehr viel mehr, vielleicht sogar selbstständig lernen. Das wird mal als Verheißung und mal auch als Horror so in den Raum gestellt. Mats Pankow, Sie denken ja für eine Zeitschrift nach über solche Themen als Kulturwissenschaftler. Die Epilog heißt die Zeitschrift, auch im Auftrag der Zentralen Intelligenzagentur, vielleicht auch zum eigenen Wohlgefallen, stellen Sie derartige Überlegungen an. Wovon gehen Sie denn aus, wenn Sie über KI nachdenken? Was können Roboter vielleicht in 10 Jahren? Wir haben die ganze Woche über Arbeit 2026 gesprochen.
Ja, also vielleicht muss man erstmal Anerkennung walten lassen. Das ist schon beeindruckend, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Wenn man bedenkt, dass KI-Forschung 70 Jahre alt ist, ist jetzt in den letzten 5 Jahren viel passiert. Trotzdem bleibt es dabei, künstliche Intelligenz ist nach wie vor hauptsächlich Datenverarbeitung. Ob sie das jetzt nun in der Blackbox macht.
Also Lochkarte.
Ja, zumindest algorithmische, formallogische Operationen mit dem, was sie an Input bekommt. Das hat mit menschlichem Denken erstmal gar nichts zu tun. Das funktioniert assoziativ, nicht in formallogischen Operationen. Das ist ein klarer Unterschied, den sich jeder verdeutlichen kann, wenn man mal Google benutzt, wie lange man braucht, um da die richtigen Begriffe einzugeben, damit dann ein sinnvolles Ergebnis rauskommt, verdeutlicht einem, dass das Ding nicht versteht, was ich von ihm will. Es kann eigentlich nur Worthäufungen suchen und Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass das ungefähr passt.
So. Gibt es denn Arbeitsgebiete, von denen Sie sagen, ja, die werden mit Sicherheit umgekrempelt durch künstliche Intelligenzen, entfallen, verändern sich kolossal?
Umgekrempelt wird erstmal alles, weil künstliche Intelligenz so eine Assistenzfunktion hat. Das ist wie Siri oder Cortana in der Tasche auf dem Handy. Das wird auch in Zukunft viel mehr mit mir reden, mich fragen, wer holt jetzt das Kind aus der Schule ab oder aber auch im Beruf, wer hat jetzt diese Aufgabe erledigt oder nicht. Es gibt Jobs, die werden wegfallen. Klar, gibt es viel, was einfach automatisierbar ist. Da gehört höchstwahrscheinlich auch das Autofahren zu. Aber es gibt auch Sachen, die sind nicht formalisierbar. Und das sind witzigerweise ausgerechnet so Aufgaben wie Sachbearbeiter in der Versicherung. Der muss nämlich...
Ah, das ist interessant, ja. Da kommen wir nachher noch drauf.
Okay,
weil der wird ja gerne genannt, der Sachbearbeiter, der ja meistens eine Sachbearbeiterin ist.
Entschuldigung,
als Job, der entfallen wird. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Ayani, es gibt ja eine Menge Aussagen, Theorien zu der Frage, wie sich das jetzt gesamtgesellschaftlich auswirken wird. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Wir haben Leute, die sagen, boah, total super, Vollbeschäftigung. Also jede Bundesregierung, egal welcher Couleur, träumt davon. Fachkräftemangel ohne Ende. Und es gibt andere, die sagen, ja, 80% der Gesellschaft stehen auf der Straße. Es wird Unruhen geben. Soweit reichen die Prognosen. Sie werden ja auch, habe ich häufiger gelesen, als Zukunftsforscher mitunter apostrophiert. Ich weiß gar nicht, wie wohl Sie sich mit der Zuschreibung fühlen. Ist ja mitunter eine windige Wissenschaft. Aber was sagen Sie denn, wohin schlägt das Pegel aus? Also mehr in Richtung Hosianna oder oh Gott, oh Gott, oh Gott?
Ja, es ist, wie Sie richtig sagen, es herrscht eine gewisse Verwirrung. Ja, es kursieren Zahlen zwischen 60% der Leute werden ihren Job verlieren, bis zu 8% der Leute werden ihren Job verlieren und dazwischen kann man sich das irgendwie aussuchen. Und das hat damit zu tun, dass wir im Endeffekt noch nicht genau wissen, auf der operativen Ebene der Unternehmung, wie viel Jobs gehen am Ende des Tages wirklich verloren. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie gut Computer oder wie gut künstliche Intelligenzen tatsächlich sind, menschliche Entscheidungen zu substituieren. Wir wissen noch nicht genau, ob sich Computer am Ende des Tages selber programmieren können oder ob Menschen weiterhin diese Programmierung durchführen müssen.
Das heißt, wir reden hier eher über Intuitionen zu dem Thema oder haben wir tatsächlich belastbare Aussagen?
Wir reden zum großen Teil, muss man sagen, über Intuitionen. Es gibt noch sehr, sehr wenige Studien, die wirklich auf einer Arbeitsebene versucht haben herauszufinden, wie schauen die Prozesse nun anders aus. Also wir haben Hochrechnungen, aber die gehen wirklich extrem weit auseinander, sodass man zurzeit kaum seriöse, belastbare Zahlen hat. Und da muss man auch noch unterscheiden, dass es ja unterschiedliche Zeitabläufe gibt. Also was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht zu einem massiven Jobabbau kommt. Und warum? Weil wir vor allem auch Menschen brauchen werden, um die Maschinen, um die Roboter anzulernen. Was danach kommt nach den 10 Jahren, das ist dann eher schon wirklich spekulativ. Und da muss man früher oder später wirklich davon ausgehen, dass Roboter und Algorithmen, künstliche Intelligenzen, den Großteil der herkömmlichen Arbeit substituieren werden. Und das war schon immer so geplant, muss man auch sagen. Der Roboter war immer geplant, den Menschen zu substituieren. Der Roboter sollte den Menschen ja nie unterstützen.
Okay, Sie haben mir die Antwort jetzt nur implizit gegeben. Ich würde dann Sie, Frau Krause, gerne noch mal fragen, gibt es noch mehr deutsches Wirtschaftswunder oder Kulturkampf? Also beides ist ja möglich aufgrund dessen, was uns jetzt Professor Ayani beschrieben hat.
Ich würde auch sagen, das ist noch nicht raus, was wir bekommen. Es hängt sehr davon ab, wie wir das jetzt gestalten. Also man sieht ja, das Thema hat ja Konjunktur. Ich würde jetzt sagen, in den letzten 1-2 Jahren noch mal deutlich mehr. Man merkt auch, dass Parteien, Thinktanks, auch das politische System selber
Radio
sich...
Radio 1,
auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich immer intensiver damit beschäftigen. Und aus meiner Sicht ist immer noch nicht raus, welche Haltung wir zu dem Ganzen eigentlich haben. Also schauen wir uns das an und haben Angst davor und versuchen es auch an Stellen aufzuhalten. Also zu sagen, eine Verlagerung von Arbeit in Solo-Selbstständigkeit, die wollen wir gar nicht, so als eine Dimension von Zukunft der Arbeit. Oder wir wollen gar nicht, dass Maschinen diesen Teil der Arbeit übernehmen. Oder sagen wir, okay, das ist eine Entwicklung, die können wir sowieso nicht aufhalten. Wir wollen die gestalten und wir denken heute drüber nach, was das eigentlich bedeutet, wie wir uns auch unser System, unsere soziale Absicherung, all das weiterentwickeln müssen.
Das ist ja schon mal sehr interessant, dass vor dem Hintergrund all dieser Studien, die wir im Laufe der Woche auch beredet haben, die viele bestimmt auch gelesen und gehört schon haben im Vorfeld, wir dann doch zu so einer Haltungsfrage am Ende kommen. Also wir haben ein Gefühl gegenüber KI, Digitalisierung, Robotik. Wie ist denn Ihres? Ich vermute positiv, da Sie sich ja engagieren in dem Bereich.
Ja, also ist vielleicht auch, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und habe von da mitgenommen, da wird dass wir in Deutschland manchmal ein bisschen angstgetrieben sind und dass wir uns immer Sorgen machen, wenn wir in die Zukunft gucken. Wir gucken wenig positiv in die Zukunft. Und ich würde sagen, dass für die deutsche Wirtschaft da auch eine Chance drin liegt und auch, dass sich einige, also dass sich Wertschöpfung auch in andere Regionen verlagert, zum Beispiel durchs Internet auch der ländliche Raum wieder mehr an Bedeutung zunehmen kann. Also
so ein Internet hat, schnelles.
Das wäre dann die Voraussetzung, die die Politik schaffen muss, genau. Und die Haltungsfrage ist aus meiner Sicht an der Stelle einfach noch nicht abgeschlossen, weil es eben auch so granular wird. Und Politik tut sich aus meiner Sicht dann immer schwer, wenn man große Fragen beantworten muss, die aber viele kleine Maßnahmen erfordern.
Okay, Sie sind ja nicht Politikerin. Also Ihre Haltung ist positiver. Also
man muss eine Herausforderung immer
haben
angehen.
Haben Sie eher aus den USA den Optimismus mitgebracht oder sind Sie als Deutsche, als eine Abgesandte der zweitältesten Gesellschaft auf dem Globus in die USA gereist und haben sich gedacht, oh Gott, das können wir alles gar nicht brauchen?
Nee, ich persönlich habe da eher eine positive Haltung zu. Ich finde, man muss die Herausforderungen bei den Hörnern packen und angehen.
Okay, Heiko, du berätst ja Firmen und Unternehmen konkret zu Fragen der Organisation. Also du hast uns Anfang der Woche schon im Interview gesagt, Nancy und Holger, der Mensch braucht weiterhin, sehr schönes Zitat, eine artgerechte Haltung im Betrieb. Das klingt ja bei dir nicht unbedingt so, als sei der arbeitende Mensch dann künftig so ein total vereinzelter, um den herum nur Maschinen sind.
Ich glaube, das würde der Mensch auch nicht zulassen, beziehungsweise wir tun uns keinen Gefallen, die Probleme, die wir derzeit in der Arbeitswelt haben, nicht zu lösen, um dann in 10 Jahren an Robotik und andere Dinge zu denken. Also
das heißt, du würdest
sind immer
gerne
noch,
erstmal
wir werden sehr viel Bekanntes wiederfinden in 10 Jahren. Wir werden Menschen wiederfinden, die mit derselben kognitiven Grundausstattung daherkommen, die mit demselben sozialen Bedürfnis nach Austausch daherkommen, das sich nicht dadurch befriedigen lässt, dass man es digital substituiert oder versucht zu simulieren. Ich glaube, ich hoffe es auch, dass wir in 10 Jahren noch genauso viele Menschen haben, die allein deswegen zur Arbeit kommen, um sich mit anderen Menschen zu treffen.
Oh, das wünscht sich der Chef aber nicht, dass die dann nur kommen, um sich zu treffen und einen schönen Plausch miteinander zu haben,
na doch,
oder?
Er wird sich wünschen, dass die kommen. Nicht nur deswegen, weil der Arbeitnehmer in Deutschland das Wirken und nicht das Werk schuldet, sondern weil er verdammt auf der Suche sein wird nach Leuten, die verstehen, was er meint, die das umsetzen können, weil der Komplexitätsgrad der Tätigkeit, der wird sich erhöhen. Vielleicht haben wir da auch einen Konsens hier am Tisch, dass einfache, ermüdende, monotone Tätigkeiten eher der Vergangenheit angehören werden und dass der Komplexitätsgrad der Tätigkeit zunimmt, nicht aber unser Vermögen, Komplexität zu beherrschen.
Das heißt, unterm Strich wird es dann ja für mich gar nicht einfacher, wenn die Komplexität zunimmt. Also so wie wir vorhin geredet haben, war für mich die Quintessenz, die Maschine nimmt mir Dinge ab, also ich werde entlastet. Du sagst, nee, es wird mehr auf meine Festplatte geschoben.
Ich sehe das anders. Also ich glaube, dass die Maschinen und auch die neuen sozialen Medien, die wir alle kennen, sind ja vor allem dazu da, Komplexität zu reduzieren. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Also wir werden ja automatisch von den sozialen Medien in eine bestimmte Community oder in ein bestimmtes Segment hineingetan. Ob wir das jetzt wollen, ist wieder eine andere Frage, aber es reduziert Komplexität. Es nimmt Komplexität aus der Gesellschaft raus, weil die Maschine mich sozusagen in ein bestimmtes Eck stellt.
Stellt mich die Maschine rein oder nutze ich die Maschine, um in diese Filterblase mich
Maschine, die Maschine stellt mich da rein. Also wenn Sie sich heute in einer bekannten Buchplattform ein Buch bestellen, sagt die Plattform eben automatisch, welche anderen Bücher Leute, die so sind, wie Sie auch gekauft haben.
Was ich immer gar nicht glaube.
Ich weiß aber gar nicht, wie die da drauf kommen, warum diese Leute in meiner Community sind. Aber das sind dann nur erste Anzeichen dafür, dass Maschinen beginnen, aufgrund von Algorithmen, die Menschen gemacht haben, beginnen uns sozusagen zu systematisieren.
Und zu sortieren.
Und gleichzeitig helfen uns die Maschinen aber auch komplexe Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir werden in der Zukunft künstliche Intelligenzen haben, die jeder von uns irgendwo am Körper mitschleppt oder im Handy und die uns helfen, betriebswirtschaftliche Probleme zu lösen, Konflikte mit anderen Menschen zu lösen. Das wird rapide zunehmen und wird uns nach außen hin gewissermaßen entlasten, dass wir hintenrum wieder gesteuert werden über Algorithmen. Das ist ein anderes Thema.
Okay, also sagen wir den Maschinen, was sie sortieren mögen, bitte in unserem Namen, oder werden wir durch Maschinen sortiert? Ich glaube, wir müssen den Begriff KI gleich noch mal ein bisschen sorgfältiger fassen und werden das versuchen nach dem nächsten Song. Wir reden über künstliche Intelligenz im Radio 1 Zukunftstalk zur Zukunft der Arbeit und haben uns vorhin schon mal ein bisschen verhakt bei der Frage, wer ist denn der Kuchen und wer ist Krümel? Also wer sagt, so läuft's? Sortiert die Maschine den Mensch oder ist es vice versa? Wir sprachen auch schon drüber, dass wir hier gar nicht so sehr auf festem Grund stehen, sondern sehr viel über Empfindungen, Befindlichkeiten, Gefühle reden. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen bei der künstlichen Intelligenz vielleicht auch bei so einer Art Definition bleiben. Also wir reden über programmierte Lernfähigkeit, fasse ich mal zusammen. Mats Panko hatte das vorhin schon mal ein bisschen ausführlicher gefasst. Den Begriff gibt es seit 70 Jahren, die Angst davor auch. Aber mein Eindruck ist, Entschuldigung, sind wir wieder sehr in der Subjektivität, dass die Angst in der Berichterstattung und in der medialen gesellschaftlichen Auseinandersetzung gerade ziemlich hoch schießt. Also da ist alles drin. Es wurde breit diskutiert in den vergangenen Monaten, nicht nur, aber natürlich auch bei uns jetzt in der ARD-Themen. Woche. Am Sonntagabend dann aber natürlich der Höhepunkt. Die fiese, aber in sich konsequente künstliche Intelligenz meuchelt im Tatort, killt die Unternehmerin. Also Angst scheint ein Thema zu sein bei dem Thema, über das wir hier reden. Heiko, woran meinst du, liegt das, dass das Interesse gerade so hochschießt, aber damit einhergehend auch die Angst?
Ja, wir kommen von einer Hysterie in die andere. Wir kommen von der Hysterie des Fachkräftemangels und gehen nahtlos über in die Hysterie des Fachkräfteüberhangs. Die wir dann nicht mehr, also Massen von Menschen, die dann auf der Straße stehen. Ich glaube, die Vergangenheit, die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre und die Automatisierungsgeschichte lehrt uns, dass vielleicht die Roboter dazu auch entwickelt wurden, um Menschen zu ersetzen. Aber den größten Durchbruch hatten sie bislang, wenn sie Menschen unterstützt haben. Auch Algorithmen, die Menschen darin unterstützen, komplexe Entscheidungen zu treffen, medizinische Diagnosen, Fehlerdiagnosen in der Industrie. Da haben wir gegenwärtig so den größten Nutzen. Und das ist genau das.
Aber ist
nicht,
das nicht
was
auch schon
Menschen,
wieder eine Perspektiv?
Was Menschen Angst macht.
Ist das nicht auch schon wieder eine Perspektivfrage? Der eine Arzt sagt ja, das System Watson, der Supercomputer, assistiert mir und der andere sagt, der bedroht mich.
Ich glaube, wir brauchen die beiden Dinge nicht gegeneinander auszuspielen. Also Intuition und Algorithmus hat zusammen eine gute Chance. Wenn ich den Algorithmus und die Fachexpertise eines langjährigen Oberarztes oder Chefarztes zusammentue, als entscheidungsunterstützend, nicht als entscheidungssubstituierend, dann glaube ich, brauchen wir vor Technik, vor Algorithmen und vor Robotik überhaupt keine Angst zu haben, sondern können sehr viel Hilfe und Nutzen von ihnen erwarten.
Laura Krause, vielleicht versuchen wir uns einfach nochmal an einer nackigen Definition. Was ist KI?
Tja, da sind die Herren vielleicht ein Stück weit besser beraten oder vielleicht hier eine wissenschaftliche Definition zu geben. Ich finde, programmierte Lernfähigkeit trifft es eigentlich ganz gut, weil es das Ganze vom Abstrakten ein bisschen ins Konkretere runterholt. Und was Sie gerade gesagt haben, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil wir machen ja immer mit dem Gegensatz und das haben wir gerade auch schon in unserer Diskussion so ein bisschen, hier ist die Maschine, da ist der Mensch. Wir sprechen weder von der Maschine und dem Menschen. Es wird bei den Menschen auch sehr unterschiedlich sein, wie sie in ihrer Arbeit davon von KI betroffen sind. Ich würde sagen, es gibt manche Berufe, die bei uns an gesellschaftlicher Bedeutung zunehmen werden. Alles im Care-Bereich, Altenpflege, Kindergärtnerin, Kita, alle diese Themen werden gesamtgesellschaftlich immer wichtiger und ich kann mir heute noch nicht vorstellen, dass sie mal durch KI ersetzt werden können, vielleicht unterstützt werden können in ihrer Entscheidungsfindung. Andere Bereiche, wenn ich über den VW-Arbeiter nachdenke in der Fabrik, das ist ja auch immer so das Bild, der macht eigentlich nur noch ein paar Handgriffe und eigentlich baut der Roboter das Auto. Der fühlt sich vielleicht mehr betroffen. Also ich glaube, dass sich da auch unter
der
uns
Menschen...
Der ist
allerdings den Umgang ja auch schon gewohnt, seit ein paar Jahren, Jahrzehnten.
Genau, das war vielleicht ein graduellerer Prozess und ich würde auch sagen, dass es in vielen Bereichen ein gradueller Prozess ist, aber sozusagen mir gefällt es nicht so, das in so zwei Lager aufzuteilen, sondern ich glaube auch unter uns Menschen, uns würde es alle sehr unterschiedlich betreffen.
Ich finde das ganz interessant. Ich würde da gerne einhaken bei dieser Frage, welche Arbeit bleibt denn eigentlich und welche ist gefährdet? Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass egal wie schlau die KI wird oder nicht, vornehmlich produktive Arbeit, das heißt das Auto bauen, irgendwas produzieren, essen, ernten, sagen wir auf dem Feld, automatisierbare Tätigkeiten sind. Das heißt, eigentlich ist all das, was aktuell marktwirtschaftlich geregelt wird, automatisierbar und damit eigentlich in sich abgeschlossen in absehbarer Zukunft durch, also führt sich selber aus.
Also gerade das Carework, Dinge, die am Ende von der Werkbank hinten vom genau. Fließband runterfallen, die entstehen durch KI.
Das ist ja KI, vor allem Automatisierung, auch KI spielt damit rein, das vermischt sich dann ja letztendlich alles. Das Interessante ist nur, das, was wir tatsächlich aktuell als Antrieb der Wirtschaft verstehen, und zwar die Produktivität, die ist mittelfristig automatisierbar. Und was bleibt, ist sowas wie Carework, kulturelle Arbeit, Wissensarbeit, das, was wir hier glücklicherweise machen, vielleicht haben wir es uns auch deswegen so zurechtgelegt, die nicht automatisierbar bleibt, die aber auch nicht im eigentlichen Sinne wirtschaftlich verwertbar ist. Dann ist die Frage, wie organisieren wir diese Arbeit, wenn sie wirtschaftlich eigentlich uninteressant ist? Wenn wir in
ist
Zukunft
das so?
Alle
ist zum Beispiel Bildungsarbeit nicht durchaus wirtschaftlich verwertbar?
Aber auch nur im übertragenen Sinne. Deswegen wird sie ja vom Staat finanziert. Der Staat finanziert Arbeit, die eigentlich der Allmende zugutekommt, also irgendwie alle betrifft und man nicht direkt auf einen Mehrwert zurückführen kann. Und genau da steht die Frage, wenn unsere Arbeit in Zukunft nicht wirtschaftlich verwertbar sein wird, weil wir im Carework, im Wissensarbeit tätig sind, wer organisiert das? Wer finanziert das?
Da sind die Visionen erstaunlicherweise relativ klar. Ja, und die, also die Vision geht dahin, dass die Produktionsarbeit, und da möchte ich ein Stück weit widersprechen, aber auch das, was wir heute unter Dienstleistung verstehen, früher oder später, wahrscheinlich so in 20, 30 Jahren, sehr viel stärker automatisiert ist wie heute.
Welche Bereiche würde das zum Beispiel betreffen in der Dienstleistung?
Ich würde sagen, welche Bereiche würde es nicht betreffen. Also ich kann mir keinen vorstellen, der diesem entfliehen kann. Also alles, was wir heute in der Verwaltung haben, das sind Prozesse, die relativ einfach automatisierbar sind. Die sind ja heute schon standardisiert, die sind ja heute schon durch Systeme unterstützt. Das wird relativ einfach gehen. Wir haben die ganze Transportbranche, wo wir wissen, dass früher oder später die Autos alleine fahren werden. Wenn wir den medizinischen Bereich haben, wo viele Bereiche auch durch Ratgeber oder auch vielleicht Roboter ersetzt werden können oder ergänzt werden können. Also da fragt sich, was bleibt da noch? Und die Vision ist am Ende des Tages, und das ist auch die einzige, die einigermaßen plausibel ist, finde ich, dass wir dann weitgehend automatisierte Wirtschaftseinheiten haben, Fabriken haben, und diese Fabriken werden mehr oder weniger von Robotern geführt, von Robotern auch betrieben.
Und die gibt es ja schon seit 20 Jahren, die menschenleere Fabrik, und sie will einfach nicht kommen.
Doch, also es gibt durchaus Bereiche, wo das schon der Fall ist, die sogenannte Lights-Out-Factory, also eine Fabrik, die so automatisiert ist, dass der Roboter das Licht abdrehen könnte, wenn er nicht 24 Stunden, sieben Tage arbeiten müsste. Und die Idee ist das, um den Punkt fertig zu bringen, die Idee ist, dass diese Fabriken weiterhin kapitalistisch agieren und Steuern zahlen. Das Gute ist, dass der Roboter ja nichts für sich braucht, ja, sondern er wird ja das ganze Geld wieder in die Fabrik investieren oder er wird es der Community zurückgeben, in der die Fabrik angesiedelt ist. Und mit diesem Einkommen können die Communities dann Grundeinkommen bezahlen, Einkommen bezahlen, und mit diesem Einkommen können die Leute dann auch die Waren kaufen. Das ist eine Diskussion, die ja schon seit längerem dreut, ja, die so in den 70er Jahren schon begonnen hat unter dem Schlagwort Maschinenabgabe.
Automatisierungssteuer.
Wir haben gesehen, dass vor einigen Monaten in der Schweiz eine erste Volksabstimmung zum Thema Grundeinkommen stattfand, die erstaunlicherweise fast 20% der Wähler haben das mit einem positiven Votum besiegelt, was extrem viel ist für die Schweiz. Also das ist die, glaube ich, die Richtung, die sich abzeichnet. Ich glaube, die spannende Frage wird eher sein, wie holprig wird der Weg dorthin?
Aufs Grundeinkommen würde ich in der Tat am Ende der Diskussion gerne noch zu sprechen kommen. Heiko, ich hatte das Gefühl, du verknotest dich ein bisschen. Jetzt Nein. bei der letzten Aussage und möchtest widersprechen und sagen, diese menschenleere Fabrik, die auch im Dunkeln funktioniert und 24 Stunden am Tag arbeitet, die gibt es nicht.
Also wir zeichnen das ja auf, ne? Wir können in 10 Jahren uns ja nochmal treffen und dann nochmal das abspielen, was wir heute gesagt haben.
Unbedingt.
Bisher waren ja Zukunftsforscher eher zur Erheiterung der nachfolgenden Generationen da, damit die sich die Vorstellung machen, was haben die sich für skurrile Gedanken über die Zukunft gemacht.
Worüber Opi
ich
so
den
nachdachte.
Eindruck, genauso wird es hier auch sein.
Das heißt, sie kommt nicht? Die Automatisierung, die künstlichen Intelligenzen, die Robotik
natürlich
frisst
haben wir
keine
eine,
Jobs?
Natürlich wird die Robotik Jobs fressen. Es wird aber gleichzeitig auch, es werden andere Jobs entstehen. Es wird phasenverschoben sein. Das wird für den Einzelnen sicherlich auch mal keine Perspektive geben und keine Zukunft, weil für seine Qualifikation kein adäquater Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Aber auf volkswirtschaftlicher Basis betrachtet, denke ich, dass wir, und dann wären wir schon sehr spekulativ, vermuten würden, dass wir in 20 Jahren die Arme verschränken, weil das können wir Menschen übrigens gar nicht, und den Menschen und den Maschinen beim Arbeiten zuschauen. Ich glaube, das werden wir nicht erleben.
Okay, wir versuchen gleich weiter zu spekulieren und das auch immer wieder rückzukommen. koppeln an die Realität und das, was man belastbar sagen kann. Vielen Dank bis hier.
Schichtwechsel. Die Roboter übernehmen. Der Radio 1 Talk zur Zukunft der Arbeit mit Katja Weber.
In unserem Radio Day Mensch-Maschine hatte ich das Vergnügen, mit Sabina Jeschke zu sprechen. Das ist eine Fachfrau für Maschinenbau. Da kommt das Ganze nämlich her, und künstliche Intelligenz. Und die meinte im Gespräch, ja, KI killt Jobs, also das ist so, beispielsweise den der Sachbearbeiterin. Mats Panko, Sie hatten die vorhin schon mal angeführt. Die Sachbearbeiterin an ihrer Uni, die nämlich nach den Dienstreisen der Professorin deren ganzen Wust an Quittungen, Belegen, Flugtickets und so weiter sortieren, abrechnen und irgendwie verarbeiten muss. Dagegen meinte sie, es sei ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr eigener Job durch ein Programm ersetzt würde. Lehrende, also Menschen, die anderen Menschen was zu verklickern haben, die viel Expertise angehäuft haben, die hätten ein ziemlich geringes Risiko, durch so ein Gerät ersetzt zu werden. Das ist jetzt natürlich eine frohe Kunde für Sie, also Lehrstuhlinhaber. Aber was wird denn aus den Sachbearbeiterinnen an den Einrichtungen, an denen Sie unterwegs sind, Professor Al-Ani? Was machen die demnächst?
Ja, die Hoffnung ist ja, es muss ja nicht jeder da bleiben, wo er ist. Und ich glaube, wir wissen ja aus verschiedenen Umfragen, dass die wenigsten Menschen höchst engagiert sind in ihrem Job. Also es gibt so weltweite Umfragen, die alle 2 Jahre durchgeführt wurden, und da rangiert die Zahl so zwischen 30% und 40%. Und alle anderen versuchen engagiert zu sein oder haben sich schon längst verabschiedet aus dem. Also dass wir heute sagen können, dass die Menschheit glücklich ist in diesem System, das ist ja nicht so. Mhm. Ich glaube, dass aber jeder Mensch viel mehr Potenzial hat, als heute von ihm abgerufen wird. Also von unserer Persönlichkeit wird in der Unternehmung oder in der Verwaltung ja immer nur ein kleiner Teil abgerufen. Wir könnten ja viel, viel mehr machen.
Von meiner Ehefrau auch, wird auch nur ein kleiner Teil von mir abgerufen.
Okay, das ist ihr. Aber ich glaube, wir müssen Situationen schaffen, und das hat auch was mit neuen Lernmöglichkeiten zu tun, wo wir den Leuten Möglichkeiten geben, ihre Potenziale zu entfalten. Und jeder von uns kann etwas sehr gut. Jeder von uns hat Potenziale.
Aber die Sachbearbeiterin sagt, damit verdiene ich mein Geld. Vielleicht kann die noch andere Sachen wirklich super gut, aber das bezahlt ihr die Miete und den jährlichen Urlaub und ihr Leben.
Ja, aber ist es ausgeschlossen, dass wir eine Situation schaffen, wo sie eine Zeit noch weiterarbeitet, aber sich weiterqualifiziert und sich neue Aufgaben sucht? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist ja nicht ausgeschlossen.
Mats Panko, Sie hatten eingangs gesagt, die Sachbearbeiterin sei sogar eine, die nicht ersetzt werden würde, weil die in der Tat nicht Arbeit verrichtet, die eine Maschine genauso gut, vielleicht sogar besser machen kann.
Ja, man muss sich halt mal genau anschauen, was macht eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter. Die übersetzen realweltliche Szenarien, sagen wir einen Unfallhergang, in formalisierte Sprache von Gesetzen, von Versicherungsregularien, zum Beispiel in der Versicherung, aber auch in computerverstehbare Sprache. Und wenn man sich ein bisschen mit der aktuellen KI-Forschung beschäftigt oder überhaupt mit der Art und Weise, wie Computer Daten verarbeiten, sieht man, dass Computer an einem Problem nicht vorbeikommen. Sie müssen formal arbeiten, und wir werden nach wie vor immer die Situation haben, dass Menschen reale Zusammenhänge so übersetzen müssen, dass der Rechner sie versteht. Wir müssen immer noch die Sucheinfrage bei Google so formulieren, dass der bescheuerte Computer am Ende versteht, was wir suchen.
Wobei es ja auch die Theorien gibt, dass der Computer nicht bescheuert bleibt, sondern vielleicht 20, 40, 50 anfängt, die Zusammenhänge selber zu verstehen.
Das kann sein. Das wird aber nicht die digitale Netzwerktechnologie sein, die wir heute haben. Das müssen grundsätzlich andere Maschinen sein, weil es hier nicht um eine Entwicklung geht, man müsste die Rechner nur immer schneller machen oder immer geschickter programmieren, sondern es geht um eine grundsätzliche Differenz der Architektur von menschlichem Denken und dem von formalen Operationen.
Okay.
Das heißt, wir bräuchten
ganz kurz.
Es könnte sein, dass wir irgendwann denkende Maschinen haben und verstehende Maschinen, die werden aber nicht auf der Digitaltechnik beruhen. Das müssen dann Quantencomputer sein, Biocomputer, ich weiß es nicht. Das müsste noch erforscht werden, was dann assoziativ operieren könnte. Digitalrechner sind es nicht.
Also die assoziativ operierenden Kolleginnen bei Radio 1 beispielsweise, die ich kenne als welche mit viel Erfahrung, zudem auch mit Spezialwissen auf den Gebieten, auf denen sie jeweils operieren, die bleiben in ihrer Erzählung erstmal, Mats Panko. Bei Ihnen, Professor Al-Ani, sind Sie zumindest, schon nicht mehr so ganz gut abgesichert.
Ja, nochmal, wir reden über jetzt Zeithorizonte, die noch fern von uns sind. Also wenn wir darüber reden, dass Computer selber kreativ werden können, ja, dann reden wir von der Singularität, wie das so schön heißt. Und das wird vor 2050, 2060, wird das von niemandem erwartet. Und dann, wie der Kollege auch selber schon gesagt hat, werden diese Maschinen ganz anders funktionieren müssen, als sie es heute tun. Aber man arbeitet daran. Also dass das die Zielsetzung ist, das ist ja schon das Interessante und das natürlich auch für viele das Beunruhigende.
Ja? Wenn Sie jetzt sagen, okay, die sind vielleicht, na, sagen wir, in Gefahr, mittel- bis langfristig, aktuell aber beschäftigt, haben ja auch andere Fähigkeiten, können ihre Potenziale vielleicht sowieso gerade nicht so entfalten, wie sie das gerne möchten. Ich glaube, da würden jetzt hier alle zustimmen. Da gibt's noch was zu holen in der Tat bei den Arbeitenden. Sie brachten ja vorhin schon das Stichwort Weiterbildung. Laura Krause, was denken Sie? Wie könnte so eine Weiterbildung funktionieren? Weil in Sonntagsreden kommt die immer gerne oft und viel vor, aber sie wird ja nicht praktiziert, nicht so besonders oft.
Ich habe letztens mal den Satz gehört, dass lebenslang Lernen, dass es so nach Arbeit klingt und dass es deswegen gar nicht so ein positiver Begriff ist. Aber es geht schon um die Idee, die Art von Weiterbildung, die wir aus meiner Sicht brauchen, um diesen Prozess gut zu begleiten, ist eine, dass wir Fähigkeiten ausbilden, weiterentwickeln, die übertragbar sind auf andere Tätigkeiten. Ich denke, das gilt schon für uns alle. Wir leben ja sowieso schon nicht mehr in der Zeit, wo jemand einen Beruf ergreift, eine Ausbildung macht und dann 40 Jahre in diesem Beruf oder 45 Jahre arbeitet und dann in Rente geht und dann war es das. Sondern Karrierewechsel werden häufiger und ich würde mir auch wünschen, dass das mehr die Regel wird und nicht mehr was Merkwürdiges ist, dass jemand irgendwie 10 Jahre Sachbearbeiter ist und dann eine andere Tätigkeit aufnimmt. Damit das aber geht und damit auch diese Weiterbildung sozusagen nicht so ad hoc ist, jemand verliert seinen Job oder ihren Job und dann wird auf einmal Weiterbildung gemacht, um diese Menschen aus der Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit zu bekommen, geht es aus meiner Sicht darum, dass es einfach früher anfängt, dass wir jetzt, heute 2016, anfangen zu überlegen, welche Jobs sind denn in Gefahr durch diese Entwicklung und uns mit diesen Menschen, also wir jetzt nicht, aber dass man sich mit diesen Menschen zusammensetzt und einfach Programme entwickelt und sagt, okay, in welche Skills habt ihr, woanders kann man die einsetzen und welche Skills hättet ihr vielleicht gerne, was würdet ihr denn gerne machen? Einfach heute parallel zum Arbeiten, so wie Sie das gerade schon gesagt haben, einfach schon mit dieser Weiterbildung anfangen.
Wenn ich das jetzt nochmal versuche, quasi klassenkämpferisch zu übersetzen, dann muss ich ja fragen und frag's vielleicht dich, Heiko, stellt sich dann die soziale Frage neu?
Nein, sie wird sich weiterhin stellen. Also wir erleben jetzt, dass Ingenieure und Geschäftsführer von eher fertigungsorientierten Betrieben plötzlich durch das Stichwort Industrie 4.0 aufwachen in Richtung Personalauswahl und Skillentwicklung, was Sie angedeutet haben. Also die fragen sich, wo kriege ich die Generalisten her, die ich dann für Industrie 4.0 brauche? Was sind das für Fähigkeiten eigentlich? Also wir haben dann auch wieder an meine Fachdisziplin, an die Psychodiagnostik, auch wieder ganz neue Herausforderungen. Was brauche ich denn eigentlich? Wie entwickle ich das? Was ist schulbar? Was ist nicht schulbar? Ja, was bringe ich von zu Hause mit und wie erkenne ich das Ganze eigentlich? Also wir haben da schon eine Aufbruchsstimmung, auch in Richtung proaktive, sehr prosoziales Verhalten, auch von Management
oder
Top-Management.
Wir hatten überlegt, ob wir so eine Bullshit-Bingo-Hupe uns bereitlegen und dann bei Worten wie proaktiv zum Beispiel einfach mal MERP
dazwischen. Du hast nach der sozialen Neudefinition gefragt und ich sehe da sehr viel Engagement gerade, auch in den verantwortlichen Bereichen, nicht nur bei Gewerkschaften, sondern eben auch auf der Arbeitgeberseite, die sich schon überlegen, was muss ich heute entwickeln, damit ich morgen diese Fachkräfte habe, die Anforderungen, die eher generalistischen Anforderungen von Industrie 4.0 erfüllen können.
Und hat vielleicht jemand aus der Runde schon mal so eine Antwort, was die Arbeitgeber, wenn sie sich diese Frage stellen, was dann Antwortentwürfe sind?
Also vielleicht noch so als Nachsatz, das sind für mich einfach so Dinge, es klingt sehr schlagwortartig, Kreativität, Urteilskraft, Empathie, also Dinge, auf die wir einfach auch in der Schulbildung mehr setzen müssen. Diese Fähigkeiten, also ich meine jetzt nicht, dass die alle ein Präsentationstraining kriegen müssen. Das ist nicht das, was ich meine, sondern dass wir diese Fähigkeiten, die eben eine Maschine aus meiner Sicht sehr, sehr lange nicht wird übernehmen können und von der wir es auch gar nicht wollen, dass sie es übernimmt, aus ethischen Gründen an irgendeiner Stelle, die noch zu stärken in aktueller Arbeit, aber eben auch in Vorbereitung auf neue Arbeit.
Die Zukunft der Arbeit, die Arbeit der Zukunft beschäftigt uns heute Abend und ich bespreche sie gleich weiter mit dem Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Ayat Al-Ani, mit der Strategieberaterin Laura Krause vom Think Tank D64, mit Mats Pankow von der Zentralen Intelligenzagentur und mit dem Potsdamer Arbeits- und Organisationspsychologen Heiko Sill. Vielen Dank bis hier.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Work-Life-Balance wird mir hier noch zugeraunt. Ich glaube, das schaffen wir heute Abend nicht mehr, auch das noch vollumfänglich und befriedigend zu bearbeiten bei unserem Gespräch zur Frage Schichtwechsel. Übernimmt Kollege Computer Roboter? Ich habe Ihnen bislang was verschwiegen. Ich habe Laura Krause vorgestellt als Co-Vorsitzende beim Digitalisierungsverein, übersetze ich es mal, D64. Gehört auch dem Think Tank, das progressive Zentrum an, was ich ja sehr schön finde. Ein Zentrum, das dann doch irgendwie am Rand oder vorne ist. Und diese beiden Vereinigungen gelten wohl als sowas wie SPD-nah, wenn es total falsch ist. Korrigieren Sie mich bitte. Also D64 gilt als SPD-nah. Und wenn ich eure Publikation lese, dann habe ich schon ganz deutlich das Gefühl, ihr wollt der SPD so den Schubs in die vernetzte Gegenwart geben und ihr klar machen, wenn sie dort mal angekommen ist, sollte sie dann von dort aus auch anfangen, Zukunft zu gestalten. Deshalb muss ich jetzt Ihnen, auch wenn Sie jetzt nicht für eine Gewerkschaft hier sprechen, Frau Krause, die unvermeidliche Frage nach der Rolle der Gewerkschaften stellen. Wir hatten ja diese Woche eine Serie auf Radio 1. Mein Kollege Michael Hölzen hat sich als Clickworker verdingt, also Einkünfte, Mini-Aufträge im Netz gesucht und damit, ich weiß gar nicht, was am Ende rausgekommen ist, ich glaube, er war noch unter 10 Euro, also er hat verschiedene Portale gecheckt und sich da durchprobiert und ist auf nicht viel gekommen. Wir reden drüber, dass die künstliche Intelligenz, wie auch immer ausgeprägt, auf jeden Fall schon aus der nicht mehr so weit entfernten Gegenwart grüßt. Wie können oder wie müssen sich denn die Gewerkschaften darauf einstellen? Also die Verbände, die ja aus einem ganz anderen Verständnis kommen von Erwerbsarbeit, wie das organisiert ist, wo da das Geld nach wo fließt und so weiter. Was müssen die tun?
Meinem Empfinden nach wird in Zukunft immer noch wichtig sein, dass wir Arbeit solidarisch betrachten und dass es eine organisierte Form darum gibt, die sich damit beschäftigt, wie ist Arbeit organisiert und wie geht es den Menschen dabei.
Und heißen diese Organisationen noch Verdi, IG Metall etc. pp.?
Das lässt sich, glaube ich, heute noch nicht abschließend sagen. Was man ja einfach sieht für die Gewerkschaften, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Situation, weil sich Arbeit einfach auch verlagert. Wir hatten es ja vorhin schon mal. Wenn wir den Kuchen haben der Menschen, die in diesem Land arbeiten, dann haben wir Beamte, dann haben wir angestellte Menschen und dann haben wir Selbstständige. In diesem selbstständigen Bereich ist einfach viel Fluss. Das war früher so der Arzt oder der Anwalt und jetzt gibt's eben den Clickworker, aber auch ansonsten den Solo-Selbstständigen, die Solo-Selbstständige, die könnten angestellte Arbeit haben, wollen sie aber gar nicht mehr. Und meinem Empfinden nach müssen wir weg von diesem Kastendenken, sondern wir müssen anfangen, alle Menschen einfach als arbeitende Menschen zu betrachten. Das hat dann aber wiederum politisch große Auswirkungen darüber, wie wir Krankenversicherung organisieren, wie wir Alterssicherung organisieren. Und das sind Themen, die kommen werden.
Ja, das sind wahnsinnig dicke Bretter. Jetzt hat die IG Metall seit einem Jahr nach einer 125-jährigen Geschichte eine Frau in der Führungsspitze. Und ich will nicht sagen, das wurde frenetisch bejubelt, aber da wurde schon gesagt, aber hallo, da ist ja mal Aufbruch, da geht ja mal voll was los. Wenn das jetzt so eine Mini-Revolution ist, dann frage ich mich, naja, dann sind solche Traditionsvereine vielleicht auf diese Umbrüche und diese Fragen, die Sie gerade formuliert haben, auf diese dicken Bretter nicht eingestellt.
Das ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt eine Reihe an Gewerkschaften, die wirklich sich schon seit Jahren auch mit Selbstständigen beschäftigen und überlegen, was kann ich denen eigentlich anbieten. Ich meine, ich arbeite in einem Unternehmen, da sind 15 Mitarbeiter, da gibt es keinen Betriebsrat, gibt es keinen Gewerkschaftsvertreter im Unternehmen. Auch da stellen sich schon ganz andere Fragen, einfach weil man Dinge mehr miteinander aushandeln muss. Und das ist auch einfach was, wo die Gewerkschaften sich ein Stück weit, wenn man sie jetzt mal auch als Service-Einrichtung betrachtet, auch wenn das vielleicht aus bisschen ketzerisch formuliert ist, was sie auch Arbeitnehmerinnen oder arbeitenden Menschen anbieten können, wo sie sie wirklich unterstützen können.
Also, dann halten wir fest, was sie auf jeden Fall brauchen, ist eine Frischzellenkur. Pimp My Gewerkschaft, Mats Pankow, was müsste da passieren?
Ja, es ist schwierig. Es ist vor allem schon mal schwierig, die ganze Arbeit, die jetzt nicht abgebildet wird, die Menschen zu organisieren, Gewerkschaften beizutreten oder sich auf irgendeine andere Art und Weise als Arbeiter zu solidarisieren. Sie haben das Beispiel Clickworking genannt. Uber ist ein ganz großes Beispiel, der Fahrdienst. Das sind alles Leute, die von einem mittleren Management, was bereits vollständig durch Algorithmen ersetzt wurde, angewiesen wird. Bei Uber sagt der Computer, wo fährst du als nächstes hin als Taxifahrer, wen holst du ab? Und der sagt sogar, was du verdienst. Mit diesem Chef kann man sehr schlecht sprechen und bis jetzt hat sich auch noch keine Gewerkschaft darauf eingelassen zu sagen, wir müssen uns demnächst nicht nur gegen Arbeitgeber stellen, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass Arbeitgeber Technologien einsetzen, um Leute zu führen und damit alle Verantwortung von sich zu weisen. Immer zu sagen, naja, das hat der marktwirtschaftlich rechnende Algorithmus jetzt so festgestellt, mehr können wir nicht zahlen.
Ich glaube, Professor Arni hätte eine Idee.
Ja, es hat sich konkret am Uber gibt es ja schon Beispiele, wie sowas funktionieren kann. Ja. Und ich glaube, was wir aus Umfragen lernen, ist, dass die sogenannten Clickworker, also Leute, die in diesen neuen Plattformökonomien arbeiten, dass die ein sehr hohes Selbstbewusstsein haben, was die Selbstorganisationsfähigkeit betrifft. Und das ist natürlich für Gewerkschaften einerseits problematisch. Aber die Crowdworker sagen, wir brauchen nicht die Gewerkschaft, um uns zu organisieren. Wir organisieren uns selber. Und wir können in der Tat sehen, dass das auch passiert. Im konkreten Fall Uber war es ja spannend, als es zu einem Arbeitskampf in Kalifornien gekommen ist, hatten sich die Uber-Fahrer selber koordiniert, selber organisiert, hatten eine Assoziation gebildet und sind dann zum Uber-Management gegangen und haben gesagt, wir wollen über den Algorithmus reden, also wir wollen mehr verdienen. Und Uber hat dann gesagt, mit euch reden wir nicht, was auch gewisse Besonderheiten im amerikanischen Arbeitsrecht hat, weil das amerikanische Arbeitsrecht verhindert die Bildung von Gewerkschaften bei Selbstständigen. Und dann haben sich diese selbstorganisierten Arbeiter mit der amerikanischen Transportgewerkschaft zusammengetan. Die haben eine Kooperation gebildet und es entsteht da eine neue Art von Zusammenarbeit. Also die Arbeitnehmer organisieren sich selbst themenspezifisch, kooperieren dann mit einer Gewerkschaft, die gewisse Dinge gut kann, die Arbeitnehmer nicht gut können, wie Verhandlungen.
Also Allianzen bilden, genau. Kooperateure suchen. Das wäre eine Möglichkeit, um den Dinosaurier-Gewerkschaft fit zu machen, umzumodeln. Es gibt noch einen anderen Weg, der oftmals als Ausweg gepriesen wird. Sie, Professor Ayani, hatten es vorhin schon mal angesprochen, das bedingungslose Grundeinkommen, natürlich irgendwie auch so ein mordsbeliebtes Thema in der Berichterstattung zu diesem ganzen Bereich. Wir würden gleich drüber weiterreden. Besten Dank bis hier. So ist es. Die Gemengelage ist unübersichtlich. Es gibt Probleme, es gibt Chancen, es gibt Risiken. Wir können aber nicht den Arzt oder Apotheker fragen, wie wir damit umgehen müssen, sondern müssen, und das befürchte ich oder denke ich, werden Sie mir alle gleich sagen, diesen Übergang, diesen Weg dahin 2026 oder noch weiter in der Zukunft selbst gestalten. Wir machen es ja sowieso, selbst wenn wir nichts tun, dann ist das eben auch eine Tat. Wie wäre es aber, wenn wir diesen Übergang erleichtern durch ein Grundeinkommen? Ganz am Anfang dieser Diskussion hier fiel das Wort schon mal, und zwar von Ihnen, Professor Ayani, und ich habe in einem Interview gelesen, da sagten Sie, also Sie sagen das Wort zwar, bedingungsloses Grundeinkommen, aber Sie würden sich gerne gleichzeitig dabei auf die Zunge beißen. Woher kommt denn der Zwiespalt?
Ja, als Ökonom tut man sich natürlich schwer, Leuten Einkommen zu versprechen, ohne Gegenleistung dafür zu fordern. Das Interview habe ich vor 3 Jahren gegeben und mittlerweile bemerke ich aber, dass das Thema fast schon Mainstream geworden ist. Also es gibt schon CEOs großer deutscher Konzerne, die aus Sorge um eine zahlungsbereite Kundschaft auch das Grundeinkommen das Wort reden. Es ist die Abstimmung in der Schweiz passiert und ich glaube, Man muss auch ein bisschen Temperament aus der ganzen Sache rausnehmen. Wahrscheinlich werden wir hier in Westeuropa einfach die verschiedenen Sozialleistungen aufaddieren. Da ist dann kein wahnsinnig großer Sprung.
Dann würde ich gerne gleich wieder ein bisschen Temperament reinbringen und Heiko Sill dich fragen. Du hast, glaube ich, so eher eine protestantische Sicht aufs Thema und bist kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens.
Ja, das hängt mit dem Belohnungssystem in unserem zentralen Nervensystem zusammen. Wir Menschen haben Fairness-Erwägungen und Erwartungen, die sehr stark von dem Output abhängen. Also das, was ich kriege, muss irgendeinen Zusammenhang haben mit dem, was ich leisten kann. Und wir haben jetzt schon bei unseren Hartz-IV-Empfängern ein Riesenproblem, dass die sich in Krankheit flüchten müssen, um dieser Demütigung zu entgehen, nichts der Gesellschaft zurückzugeben, aber die Gesellschaft gibt ihnen was. Dieses bedingungslose Grundeinkommen würde das genau noch verschärfen.
Jetzt kommt der totale Abturner.
Können wir den nächsten 20 Jahren nicht erfinden.
59. Wir müssen auf die Uhr gucken. Ich hätte Sie gerne alle noch gefragt, was jetzt Ihr durchschlagender Vorschlag ist, wie wir das alles in den Griff kriegen. Aber das machen wir einfach, wenn wir uns wiedersehen in 10 Jahren. Heiko Sill, du hast es ja vorhin schon fast abmoderiert. Das war er, der Radio 1 Talk zur Zukunft der Arbeit, zum Mit- oder Gegeneinander von Mensch und Maschine. Geladen, freundlich erschienen und wortgewandt sich gegeben haben sich hier der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Ayad Ayani, Laura Krause vom Think Tank D64, Mats Pankow von der Zentralen Intelligenzagentur und der Arbeits- und Organisationspsychologe Heiko Sill. Ihnen allen, euch allen herzlichen Dank fürs Kommen und Mitdiskutieren, auch während der Songs. Wir sind verabredet schon für den Faktencheck, also am 4.11.2026 sehen wir uns wieder und legen Ihnen da draußen nahe und uns hier drinnen im Studio das, worüber wir sprachen, natürlich mitzustricken, mitzukneten. Letztlich geht es ja nicht nur um unsere Arbeit, sondern ja darum, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Und falls Sie jetzt aber denken, yo, Katja Weber, Freitagabend 8 Uhr, ich habe mir eine Stunde lang hier mit euch das Hirn verrenkt, euch zugehört. Ich könnte jetzt mal ein bisschen abhängen. Dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben Glück, Sie sind bei Radio 1. Hier übernimmt gleich Elissa Hirsemann. Die lässt unsere Woche zum Thema Zukunft der Arbeit sanft wie in der Hängematte ausklingen. Viel Spaß mit ihr. Ihnen allen schönen Abend.
Guten Abend. Danke,
Schichtwechsel. Die Roboter übernehmen. Der Radio 1 Talk zur Zukunft der Arbeit. Mit Katja Weber.